Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast Warum Welt? Heute mit meinem Thema. Wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit Klimawandel, beziehungsweise ich möchte ein bisschen was zum Klimawandel erzählen, weil ich halt durch die ganze Debatte, die da durch die Politik gegangen ist und auch das Ganze, was da so ein bisschen der Aufschrei, der jetzt durch die Nation geht, beziehungsweise halt diese Pro und Contra von wegen, ja, existiert gar nicht, ist gar nicht so schlimm, möchte ich so ein bisschen aus dem Weg räumen. Aber wir fangen erstmal an, uns nochmal kurz vorzustellen. Hi, ich bin der Phil. Bin schon alt. Habe ein bisschen Lebenserfahrung mitgebracht und ja, hab mir gedacht, wir reden heute einfach mal. Und mein Mitredner, der liebe Sebastian, darf jetzt auch mal was sagen.
Ich bin Sebastian, ich bin älter. Wenn wir schon so anfangen. Lebenserfahrung habe ich auch schon ein paar. Ich habe gerade festgestellt, ich werde demnächst tatsächlich doppelt so alt wie meine Lieblingszahl, was sehr verwirrend ist. Und ja, ich bin gespannt auf dein Thema. Ich werde dich löchern, wenn du nichts dagegen hast.
Ja, das ist schön. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon einige Sommer bzw. einige Jahreszeiten erlebt. Und dementsprechend ist uns das ja wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Zum Beispiel, dass der Winter immer kürzer wird, dafür aber zum Teil kälter, dass es aber nicht mehr so oft schneit wie früher. So Kleinigkeiten, das wird dir bestimmt auch schon aufgefallen sein, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt ist halt diese Aussage von wegen, ja, das Klima ändert sich ja immer, aber wer sagt denn, dass das durch den Menschen gemacht ist? Tatsächlich ist das Klima seit ungefähr 200 Jahren durch die Industrialisierung, also dass der Mensch angefangen hat, Sachen nicht mehr nur durch Muskelkraft bzw. durch Wasser oder sonstige Mechanismen zu betreiben, sondern halt durch Verbrennung von zum Beispiel Holz oder Kohle oder irgendwann dann halt auch andere fossile Brennstoffe. Dadurch hat der Mensch dann halt den CO2-Ausstoß ein bisschen angekurbelt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich ziemlich viel. Und genau, dadurch hat sich halt die Erde jetzt erwärmt. Und das Ganze klingt jetzt am Anfang gar nicht so hart, weil an sich sind das nur 0,8 Grad.
Nur 0,8, auf welchen Zeitraum gemessen?
Warte. Haha. Auf diese 200 Jahre.
Ah, okay.
Auf diese 200 Jahre. Weil quasi die 2 Millionen Jahre davor war der CO2-Ausstoß der Erde relativ stabil. Weil das war halt so dieser reguläre Wandel. Du hast halt CO2 abgegeben, Pflanzen haben es wieder aufgenommen. Das ist ja kein Ding. Aber durch diese Verbrennung wurde dieser CO2-Ausstoß halt auch noch erhöht.
Und du hast gerade Holz gesagt. Also Holz fällt ja aus dieser Rechnung komplett raus, ne?
Ja, Holz fällt raus. Das habe ich auch...
Also warte. Das wollte ich nur mal kurz anmerken, weil alles, was ja im Vorfeld des CO2 gebunden hat und man das dann nachher verbrennt, fällt aus der Rechnung heraus. Deswegen sind Holzverbrennungen insofern sinnvoll, weil... Ich glaube, in Deutschland und in Europa ist es so weit, dass die für jeden gefällten Baum hier wieder der viel neu gepflanzt werden müssen. Da gibt es doch diese Regel, ne?
Eins okay, das wusste ich nicht. Regel. Das ist aber sehr cool. Vier,
weil du brauchst halt so viele Sprösslinge, dass du halt in einem Baum wieder rausbekommst. 1:4.
Weil die halt nicht so schnell wachsen und dann CO2 in dem Maß dann aufnehmen können.
Ja, irgendwie so war das. Nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, 1:4 ist die Regel, dass du für jeden Baum, den du fällst, vier Bäume pflanzen musst. Was eher interessant ist, weil dadurch halt ja im Prinzip auf die CO2-Sache da einfach sich ausnullt. Und da habe ich eine coole, interessante Geschichte gehört, weil es gerade dazu passt.
Ja.
Die Spanier hatten riesige Wälder. Das war so, bevor sie angefangen haben, eine Flotte zu bauen. Und Das waren so nachdem die Perser vertrieben worden sind, haben die diese Flotte angefangen zu bauen und dann haben diese halt ihre kompletten Wälder abgeholzt. Und diese Abholzung und diese Menge an Holz, die da weggenommen worden ist oder Wald weggenommen worden ist, ist kurz später halt dann entweder verrottet oder verbrannt und hat halt das CO2 wieder freigesetzt. Dass zwischendurch Schiffe waren, war ja egal. Das hat man auch schon, kann man auch schon im Temperaturverlauf sehen. Es ist zwar nur eine kleine Änderung, aber man sieht, also das ist sogar so Sachen wie einfach ist dann große Waldfläche, also vergleichbar mit dem Doppelten vom Bayerischen Wald ungefähr, weggenommen haben, aber das kann man sehen im Temperaturverlauf, also in den Messungen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie könnte man Mittelalter-Temperatur messen? Das geht über die Niederschlagsmenge und über die Menge an Schneeaufbau pro Jahr in der Arktis, kann man sowas sehen. Also da gibt es auch Techniken. Also diese Eiskernbohrungen sagen was über den Temperaturverlauf aus.
Ja, weil du daran auch die, also da kannst du ja ganz gezielt auch teilweise rauskriegen, wie lange das da schon liegt und so. Genau. Aber ähnlich ist es ja auch bei uns, beziehungsweise generell auf der Welt, zum Beispiel die Waldflächen, in denen CO2 gespeichert werden, die schrumpfen ja. Also das ist ja jetzt nicht jeder macht das so wie Deutschland, dass die sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Aussage halt richtig getroffen ist, aber nicht überall werden Bäume dafür nachgepflanzt, wo andere gefällt werden. Zum Beispiel weichen Waldflächen in manchen Ländern auch Ackerflächen.
Oh, das Avocado-Debakel zum Beispiel.
Zum Beispiel das Avocado-Debakel. Aber da ist ja auch der Wasserverbrauch ziemlich hoch. Also ich glaube für 3 Avocados 1000 Liter Wasser.
Ja.
Das ist halt schon eine Zahl, die es in sich hat.
Und dann pflanzt man die an Stellen an, wo die eigentlich nicht wachsen können.
Genau.
Das ist auch so etwas, wo man denkt so, okay, ich habe eine Ackerfläche, ich möchte Avocados, aber die wachsen da nicht. Ich könnte in ein anderes Land gehen und es dann dort machen, wo sie von Haus aus wachsen würden.
Genau, wo das Klima halt eigentlich dafür gedacht ist.
Aber nein, tue ich nicht. Und ich denke mir so, der Mensch ist manchmal echt dumm.
Ja, vor allem, das ist genau dieselbe Sache mit der übermäßigen Überzüchtung von Tieren. Dieser Fleischkonsum, den wir heutzutage haben, der ist ja nicht gesund.
Weder für die Tiere noch für uns.
Genau, weder für die Tiere noch für uns noch fürs Klima. Weil auch die Tiere übermäßig viel CO2 produzieren. Und das ist halt schon eine Sache, die finde ich ein bisschen brisant.
Ja, die Tiere produzieren ja nicht nur CO2, sondern auch noch Methan dazu. Also das ist ja dann nochmal ein Stück besser. Gut, das produzieren Menschen auch dann mehr, wenn sie mehr Fleisch essen.
Genau.
Oder Bohnen. Aber Bohnen sind...
Ja, Bohnen sind unwesentlich. Aber das ist halt, also wir leben ja, anders kann man es gar nicht sagen, in einer Wegwerfgesellschaft. Und ich kenne das auch noch von früher. Ich habe früher im Einzelhandel gearbeitet. Und alleine da hast du halt gesehen, was für Unmengen an Lebensmitteln teilweise halt bestellt wurden, teilweise halt verfügbar sein müssen, aber dann auch im Gegenzug weggeschmissen werden.
Oh, habt ihr wenigstens eure Container offen gelassen?
Wir haben gespendet.
Das ist super.
Zum einen, die Kompostbehälter haben wir an die umliegenden Bauern gespendet und alles, was an Lebensmitteln verpackt war, ging an die Tafel, sofern sie es abholen konnten. Beziehungsweise halt auch, wenn das Gemüse noch gut war, haben die auch das durchgeguckt und haben das mitgenommen.
Ich finde ja so krass, wie sie versuchen in Berlin oben, mir fällt das Wort gerade nicht ein, das Containern zu erlauben, ne?
Und ja.
Wie schwer das ist, rechtlich gesehen.
Ja, es ist genauso schwer gewesen, wie am Anfang so Sachen einzuführen, wie dass du Lebensmittel auch überhalb des Haltbarkeitsdatums verkaufen darfst. Zwar reduziert, aber auch da gab es halt Richtlinien, die das Ganze halt eigentlich verboten haben. Was halt vollkommener Schwachsinn ist, weil was bringt dir ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf Nudeln.
Oder Salz. Wasser.
Zucker. Ja, Wasser, Vorsicht. Beim Wasser geht es darum, dass es ein stehendes Gewässer ist.
Ja, aber du hast bestimmte Flaschen, die halt tatsächlich schon so ausgelegt sind, dass sie eine bestimmte Lichtstrahlung nicht mehr durchlassen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas sowas passiert, so gering. Also.
Ja. Ja, okay, okay, okay. Ja, aber wie gesagt, also das ist halt für mich sowieso so ein unverständliches Thema, warum wir da auf zum Beispiel Mehl, Salz, Zucker, die ganzen Trockensachen, Reis, warum wir da ein Mindesthaltbarkeitsdatum brauchen, Konserven, ja? Kannst mir nicht erzählen, dass irgendeine Oma nicht noch eine Konserve von 1960 irgendwo im Keller stehen hat oder die immer noch gut ist.
Die älteste Konserve, die ich bei meinen Eltern mal gefunden habe, die war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 27 Jahre alt. Hm. Ich habe sie aufgemacht, es waren lustigerweise Bohnen und die waren gut.
Ja. Also es ist halt so. Also das Einzige, was bei diesen Dosen schlimm ist, ist, wenn ein Knick drin ist. Dadurch löst sich nämlich die Beschichtung innen im Metall.
Mhm, und dann kann es rosten.
Genau, und dann kann es rosten. Alles andere kann so einer Dose nichts anhaben. Also eingemachtes Gemüse, so Tomaten, Bohnen, was auch immer, hält sich wahrscheinlich wirklich bis in die Unendlichkeit in diesen Konserven. Und da finde ich halt dieses Mindesthaltbarkeitsdatum und wir müssen es aus dem Regal nehmen, weil Datum überschritten, finde ich kompletter Schwachsinn.
Ja.
Und ähnliches halt für die ganzen festen Nahrungsmittel, die halt erst durch Wasser wieder in den Zustand kommen, wo man sie genießen kann. Nudeln, also alle Arten von Pasta, Reis, solche Sachen. Mhm. Kurz. Deswegen verstehe ich halt nicht. Mhm. Auf jeden Fall, genau, also was ich da halt früher gesehen habe, was da halt weggeschmissen wurde, beziehungsweise halt in unserem Fall gespendet wurde, aber nicht in jedem Supermarkt die Sache war, lässt mich halt schon ein bisschen zweifeln.
Ist es denn ein großer Aufwand, das zu spenden? Also ist da einfach Arbeit mit verbunden?
Es ist ein großer Aufwand für die Leute, die Spenden abholen. Für die Leute, denen du das spenden möchtest. Weil das sind ja teilweise Organisationen, die überhaupt gar nicht genug Mitarbeiter haben. Weil die halt das meistens ehrenamtlich machen. Also bei uns waren das immer ältere Leute, so über 65, die das abgeholt haben, die das halt quasi ehrenamtlich gemacht haben in ihrer Freizeit. Die das auch nicht, also tatsächlich eine Tafel, die das nicht weiter verkauft hat, sondern wirklich weitergegeben hat.
Machen das immer nur Ehrenamtliche oder
gibt es? Also bei uns waren das immer Ehrenamtliche.
Weil an sich ist das ja eine super Sache, wenn man das in den Tafeln gibt. Hm. Und ich glaube, Leute, die das bei den Tafeln holen, die können es auch nicht selbst kaufen.
Viel besser fände ich halt die Sache, wenn du den Leuten teilweise auch, also wenn du es nicht so schnell aussortieren würdest. Weil ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt nicht, dass das Zeug dann schlecht ist. Und jeder Mensch sollte für sich erkennen, ob er ein Lebensmittel noch essen möchte oder nicht. Also du weißt, dir ist klar, was Mindesthaltbarkeitsdatum heißt.
Ja, klar.
Das ist wahrscheinlich jedem unserer Zuhörer auch klar. Das ist das Datum, wo der Hersteller eine gleichbleibende Qualität des Lebensmittels gewährleistet. Und zum Beispiel bei Wurst oder sowas, da kann es dann zu einer Geruchsveränderung kommen. Nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Es muss nicht zwingend eine Geschmacksveränderung sein oder eine farbliche Veränderung. Das heißt nicht, dass es nicht genießbar ist.
Ja, das stimmt.
Und das ist halt alles auch beim Fleisch. Das ist komplett, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft.
Beim Fleisch ist, finde ich, faszinierend. Da gehen die Leute her und da gibt es ja ganz oft das Schindluder, dass sie noch umetikettiert werden und länger rausgebracht werden. Und das fällt dann so lange nicht auf, bis dann irgendjemand hergeht und sagt, er macht mal einen Bakterientest, weil das ist das Einzige, was sich wirklich ändert daran. Mhm. Und,
ja, bei Hack siehst du es irgendwann in der Farbe.
Ja.
Viele sind ja auch tatsächlich farblich gefärbt.
Ja, oder man nimmt das Licht anders in einem Supermarkt.
Ja,
oder
ja, genau. Das ist tatsächlich überall so. Also du hast über dem Obst ein anderes Licht als zum Beispiel über dem Nährmittelregal und in der Kühlung auch ein anderes Licht, sobald es in den Wurstbereich geht. Also bei vielen Supermärkten.
Ja.
Beziehungsweise halt auch über dem Fleisch.
Und dann sogar mit die sanften Übergänge, damit man es ja nicht mitbekommt.
Genau. Genau, aber eigentlich weiter zu meinem Thema.
Entschuldigung, ich hab dich...
Kein Ding. Also ich finde so Ausschweife ganz gut. Mein Thema könnte man wahrscheinlich auch theoretisch noch weitere folgen, weil ich könnte jetzt auch noch was zum Beispiel sagen über grüner Fliegen und solche Sachen, also wie man halt besser Sachen mit dem Flugzeug machen könnte.
Okay.
Habe ich mir alles Mögliche heute rausgesucht, je nachdem, wo die Gespräche hingehen. Aber ich finde halt, diese Lebensmitteldebatte ist für mich einfach so ein Ding, weil ich halt auch früher im Lebensmittelbereich gearbeitet habe. Und dementsprechend ist das halt so eine Sache. So, jetzt habe ich aber den Faden verloren, wo ich vorhin war. Wir können ja einmal drüber reden, was genau passiert, wenn die Erde wärmer wird, beziehungsweise was das für uns bedeutet. Und zwar unter anderem schmelzen unsere Pole. Das heißt, das Eis an den Polkappen, dann noch das Eis in den Bergen, also das in den Gletschern und der Meeresspiegel steigt. Und jetzt können wir einmal über den Malediven reden. Ich denke, jeder kennt die Malediven. Das sind aktuell sind es, glaube ich, 1190 Inseln, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege.
Das glaube ich jetzt einfach mal so.
Okay. Die haben so eine Durchschnittshöhe die liegen ungefähr knapp einen Meter über dem Meeresspiegel.
Okay, das hört sich nach einer interessanten Zukunft an.
Genau. Und durch die steigenden Meeresspiegel könnte es schon ziemlich bald passieren, dass viele dieser Inseln einfach auf die Hälfte ihrer Größe schrumpfen oder sogar im Meer verschwinden. Und das finde ich halt sehr krass. Also es gibt tatsächlich auch Aufzeichnungen bzw. Berechnungen, dass auch die Malediven vor 100 Jahren noch viel größer waren als heute.
Na super. Und
wenn man dann überlegt, in weiteren 100 Jahren könnte ein Teil davon einfach schon verschwunden sein.
In den Malediven wohnen 340.000 Einwohner.
Ja. Hast du gerade gegoogelt?
Warte. Ja, ich habe das gerade gegoogelt. Ich dachte mir, ich tue das mal. Weil ich habe überlegt, wie viele Leute müssten dann da weg.
Genau, aber das ist ja nicht nur für die Malediven schlecht, sondern das ist ja auch generell für küstennahe Kontinente, also was laber ich?
Länder
mit Küstengrenze, wo zum Beispiel Städte ziemlich nah am Meer liegen. Da ist ein steigender Meeresspiegel, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann.
Wie hoch liegen denn die Niederlande im Mittel? Weil das ist ja etwas vor unserer Haustür, da sollten wir schon mal Bescheid wissen.
Ich habe noch nichts gefunden.
Na gut, dann gucken wir es.
Wahrscheinlich hätte ich gucken müssen nach dem niedrigsten Punkt in den Niederlanden.
Der ist unter Meeresspiegel, das weiß ich.
Ja, aber die haben ja zum Beispiel, auch ziemlich viele Brücken und so, die ja teilweise so kleine Inselketten verbinden. Die werden auch sehr schnell anfällig sein. So, egal. Weiter.
Also ich habe gehört, dass wenn zum Beispiel die Eisflächen wirklich komplett verschwinden würden, haben wir einen verstärkten Klima-Treibhauseffekt, weil die weißen Flächen eine höhere Reflexionsrate haben. Das heißt, wenn Schnee und Eis da liegt, dann wird die Sonne besser reflektiert da drauf und die Sonnenstrahlen gehen wieder schön brav ins Weltall. Und fällt das weg, dann wird das hier einfach nochmal ein bisschen wärmer. Also wird die
Menge an aufgenommener Energie dann nochmal höher.
Krass. Zusätzlich zu dem, was ja durch den gestiegenen Treibhauseffekt ja sowieso schon ziemlich krass ist. Weil durch das mehr CO2 in der Atmosphäre können ja sowieso schon nicht mehr so viele Sonnenstrahlen abweichen. Und das mag jetzt nach einem ziemlich geringen Wert klingen, aber ich glaube, auf 10.000 Teilchen kommen 4 CO2-Teilchen in unserer Atmosphäre. Aktuell. Das ist aber in den letzten 200 Jahren knapp ein Teilchen mehr geworden. Also quasi vor 200 Jahren waren das noch nur 3 Teilchen auf die 10.000. Also für dieses eine Teilchen auf 10.000 sind wir zuständig gewesen. Das klingt nach einem geringen Wert, ist aber tatsächlich ziemlich enorm, was der CO2-Anteil in unserer Atmosphäre angeht.
Ich versuche das gerade nachzuvollziehen. Ich dachte, in der Luft sind doch ist doch der Hauptbestandteil Stickstoff. Danach kommt wie viel Prozent Kohlendioxid?
Es geht ja um die Teilchen, nicht um den Anteil.
Ja, aber ist denn die Luft oben anders zusammengesetzt? Also sehr viel anders in den obersten Schichten?
Warte. Gut, dass du mich jetzt fragst, wo ich den Ding wieder zugemacht habe.
Es tut mir leid. Kein Ding. 21% sind Sauerstoff in der normalen Luft. Und 80% sind Stickstoff und dann, ach, da hast recht, Kohlenstoffdioxid sind 0,04%.
Anmerkung beim Schneiden. Es handelt sich eigentlich um 21% Sauerstoff, um 87% Stickstoff und das restliche Prozent teilen sich viele Gase, unter anderem CO2, welches mit 0,04% angegeben wird. Dieses wiederum entspricht 4 Teilchen auf 10.000. Ist halt nur anders ausgedrückt.
Das macht dann auch Sinn. Also es ist also verhältnismäßig wenig Kohlendioxid.
Es klingt nach wenig. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, vor 200 Jahren waren es 0,03.
Interessant. 0,03 und jetzt mal 0,04.
Ah. Ja. Und dann kommen wir halt wieder zu diesem Punkt, wie man das Ganze halt, oder was man halt tun muss, damit das Ganze halt noch nicht in eine Todesspirale endet, ist halt, weiß nicht, das hat bestimmt auch schon jeder jetzt inzwischen gehört, dass die Durchschnittstemperatur sich aktuell nur noch um 1,2 Grad Celsius erhöhen darf. Was auch jetzt wieder nicht viel klingt.
Ich dachte, wir sollen uns auf 1,5 Grad begrenzen und jetzt sind wir doch schon bei 0,8 Grad.
Nee, die 0,8 Grad, also wenn du dich jetzt auf das, was ich beziehst, wenn du dich jetzt auf das beziehst, was ich gesagt habe, waren diese 0,8 Grad bei mir die Aussage, dass das in den letzten 200 Jahren
gestiegen ist. Also dann geht das jetzt von...
Von heute an dürfte es nur noch um 1,2 Grad Celsius wärmer werden.
Okay, das ist nicht viel.
Das ist nicht viel. Und dafür müsste man halt eigentlich sehr viel tun. Wie du jetzt zum Beispiel auch letztes Mal schon gesagt hast, man müsste zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob das im Podcast war, aber wie wir auf jeden Fall schon mal uns drüber unterhalten hatten, müsstest du halt auf die erneuerbaren Energien umsteigen, müsstest halt Möglichkeiten finden, das Ganze zu speichern. Aber da hatten wir auf jeden Fall was im letzten Podcast.
Ja, genau, das war das mit der...
Mit dem, und der Punkt ist halt, das ist nicht nur für uns gefährlich, diese 1,2 Grad, sondern das würde tatsächlich viele Tier- und Pflanzenarten betreffen, die dann einfach aussterben würden. Und für uns würde das halt viele Epidemien bedeuten, also teilweise Krankheiten, die wir für nicht mehr existent gehalten haben, würden uns wieder betreffen.
Ach, du meinst so wie diese Zecken, die jetzt bei uns da auftauchen, die es vorher
genau. nicht gab? Genau. Oder was halt auch aktuell sehr interessant ist, durch diese erhöhte Temperatur, die aktuell in Deutschland herrscht, ist in vielen Badeseen bzw. Flüssen in Deutschland eine chinesische Süßwasserquelle heimisch geworden.
Qualle.
Danke.
Bitte.
Eine chinesische Süßwasserquelle. Qualle!
Okay, wie kommt denn die hier rüber?
Wahrscheinlich kam die durch Aquariumpflanzen. So importierte. Und dann kennst du halt die Leute, die ein Aquarium, brauche ich nicht mehr. Was mache ich mit dem Wasser? Schütte ich halt weg. tatsächlich reicht da schon so ein kleines Ding. Und inzwischen kommt dieses Teil sehr häufig, zum Beispiel im Rhein vor, dann oben bei Berlin, in einigen Badeseen wurde es jetzt gesichtet. Ja. Sie ist zwar für den Menschen ungefährlich, aber allein daran sieht man halt, was das Klima bzw. wie der Klimawandel so ein bisschen auch die Tierwelt beeinflusst und teilweise Sachen sich einen neuen Lebensraum erschließen, die eigentlich hier gar nicht heimisch sind. Also, oder halt auch ihren eigentlichen Lebensraum verlieren.
Es ist ja schön, dass du sagst, sie ist für Menschen nicht gefährlich. Kennst du dieses Springkraut, das überall in der Gegend rumwächst? Ist auch ein chinesisches Gewächs, das hat keine Ahnung, wie das nach Deutschland gekommen ist. Auf jeden Fall gibt es das seit ungefähr 10 Jahren inzwischen hier, oder sogar ein bisschen länger. Das sind hat so rosa Blüten und wenn die dann ihre Samen austragen, dann reicht das hinklang und dann explodiert es und dann springen die Samen so weg. Ist eigentlich ganz schön anzusehen. Das Problem ist nur, es vertreibt halt wirklich alles andere aus den Uferngebieten, weil es keinen Fressfeind hat hier in Deutschland.
Und das gibt es erst seit 10 Jahren?
Ja, es gibt erst seit 10 Jahren. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich die Leute vom Fischereiverein darüber schimpfen hören. Da war ich noch ein kleiner Bimpf. Also gibt es.
Ich wollte gerade sagen, also es muss schon ein bisschen länger geben, weil ich kenne das auch aus meiner Kindheit noch.
Und das ist halt echt zum Großteil ein Problem. Also an bestimmten Flussläufen gibt es nichts mehr anderes außer diesem Zeug. Mhm.
Als Kind habe ich die Dinger immer gerne zum Platzen gebracht.
Wer nicht?
Krass. Was wollte ich denn jetzt noch sagen?
Du hast vorhin gesagt, du hast auch noch irgendwas rausgefunden mit Wasser.
Ja, das war diese Süßwasserquelle.
Ach so, okay.
Deswegen habe ich vorhin anstatt von, was habe ich?
Hat die auch einen, die hat ja garantiert keinen Fressfeind hier in Europa?
Nö, die hat, also wie ich das jetzt bis jetzt gesehen habe, hat die hier keinen Fressfeind.
So wie kein Nickel in Neuseeland. was macht man? Macht man was dagegen? Versucht man irgendwie
das bis jetzt tatsächlich nicht. Das Einzige, was in Deutschland halt aktuell gemacht wird, ist zum Beispiel, aber das betrifft auch eher die Blaualge, ist, dass der halt die Nahrung entzogen wird aus den Flüssen. Aber bei dieser Süßwasserqualle habe ich jetzt nichts gefunden, dass da irgendwie Gegenmaßnahmen oder sowas oder ein Fressfeind oder sowas gefunden ist. Müsste ich gleich nochmal gucken. Aber hier kam als blinder Passagier einer importierten Teilpflanze nach Deutschland. Teichpflanze. Also tatsächlich so ein Gartenteich, der dann wahrscheinlich irgendwann das Wasser entleert wurde in irgendein anliegendes Gewässer.
Oder sich dadurch einfach
tatsächlich durch überall verbreitet hat.
Und durch ein Starkregenereignis einfach übergelaufen ist. Das kann ja einfach so auch
passieren. Ja, oder das, genau. Genau, aber auf jeden Fall, also wenn wir halt jetzt aktuell nichts ändern, könnte 2030 schon für uns der Punkt sein, wo wir in diese Spirale reinkommen und dann halt das Ganze unaufhaltsam für uns wird. Und das sind halt für mich, finde ich, wirklich nicht mehr viele Jahre.
Also, wir müssen bis 2030 dann es hinkriegen, dass wir den Klimawandel stoppen.
Wir müssen eigentlich schon viel eher, aber ja, also was du halt aktuell findest, ist das Jahr 2030 so der Punkt, wo, wenn wir jetzt aktuell nichts machen, Hopfen und Malz verloren ist.
Was ist denn das Worst-Case-Szenario, was danach passiert?
Dass die Temperatur unaufhaltsam wärmer wird.
Ja?
Sich die Erde immer weiter aufheizt durch diese einfach viel zu reflektierende, also nicht mehr rauslassende Schicht, also Sonnenstrahlen rein, nicht mehr raus und wieder zurück und wieder immer mehr rein, aber nicht raus. Und dadurch wohnst du irgendwann in einer Art Kochtopf.
Also okay, dann frage ich mal, es gab doch bestimmt schon extrem warme Phasen in der Erdgeschichte. Ich denke hier so an die Entstehungsgeschichte.
Es gab sowohl warme als auch extrem kalte Phasen, aber es gab nie die Phase, dass es zu einem Punkt kam, wo das Ganze halt nicht wieder umgeschwungen ist. Aber für uns bedeutet das 2030, dass es dann halt nicht mehr umschwingt, sondern sich immer weiter aufheizen wird. Falls du jetzt gerade das fragen würdest.
Ich wollte darauf hinaus, dass wir es vielleicht, dass die Erde sich das irgendwann wahrscheinlich von alleine wieder reguliert.
Dann sind wir aber nicht mehr hier.
Aber vorher sind wir weg. Darauf wollte ich hinaus, weil wir haben ja das Glück, dass wir tatsächlich in einer Warmphase einer Eiszeit leben. Was an sich schon ein zeigt, also geschichtlich gesehen verhältnismäßig selten vorkommt. Und deswegen hatten wir so schöne, stabile Systeme. Wir hatten sogar im Mittelalter so schöne Temperatursysteme, dass wir so lange Sommerphasen hatten, die aber nicht zu heiß waren, dass Bauern zum Teil zwei oder drei Ernten einfahren konnten. Das gab es wirklich diese Zeit. Es gibt darüber Aufzeichnungen, die sind auch temperaturmäßig belegt. Die sind aber dann wahrscheinlich wegen einem Vulkanausbruch irgendwo in Südamerika dann zu Ende gegangen. Da gibt es ein paar Theorien darüber. Aber das hatten wir und das hat sich halt einfach verändert. Also das Klima verändert sich ständig. Nur das, was wir jetzt alle erleben, diese 200 Jahre, die sind so rasant gegangen, das hat es einfach vorher nicht gegeben. Das Einzige, was damit vergleichbar gewesen ist, oder wahrscheinlich ist von der Klimaveränderung, aber ins Negative ist, das Klimaereignis, das das Ende der Dinosaurier eingeleitet hat. Als die Temperatur bis zu 4 Grad im Stück gesunken ist. Innerhalb von 15 Jahren. Und das war dann das Aus für eine ganze Generation an Dinosauriern. Und die waren fett und groß und wir sind klein.
Wir sind klein, haben dünne Haut.
Ja. Wir haben zwar so einen Kopf und vielleicht könnten wir es hinkriegen, dass so eine überlebensfähige Menge an, also es sind die 10.500 Leute, wenn das durchkommt, aber schön wird das bis dahin nicht.
Nee, auf jeden Fall nicht. Genau, tatsächlich bedeutet das Ganze, also dieser Zustand, der 2030 dann sein wird, ist ungefähr wie vor 3 Millionen Jahren. Also von dem Erdklima.
Hört sich nach Spaß an.
Das hört sich nach Spaß an.
Also ich spiele zwar gerne Endzeit-Games, aber ich möchte in keiner Endzeit leben. Ganz ehrlich. Und ich möchte auch nicht miterleben, dass eine entsteht.
Und das Problem ist allerdings zum Beispiel vor 3 Millionen Jahren hatte die Natur halt mehrere 10.000 Jahre Zeit, um sich allmählich an die steigenden Temperaturen zu gewöhnen. Heute ist das allerdings so, dass sich die Veränderungen innerhalb von Jahrzehnten dann ereignen. Deswegen kann sich die Natur auch nicht dran gewöhnen. Deswegen wird der Mensch sich daran auch nicht anpassen können. Das ist halt der Unterschied zu dem, was halt vor 3 Millionen Jahren passiert ist.
Ich habe ja gerade so eine Temperaturverlauf der Planeten von Wikipedia angeguckt. Und ja, schon interessant. Also da ist diese 3 Millionen Jahre, das ist tatsächlich ein ziemlich großer Ausschlag. Also ich poste den Link mal kurz.
Poste das dann dazu.
Das poste ich auch gerne dazu.
Das Bild ist schon sehr faszinierend. Vor allem, wenn du dir die Sache anguckst, wo du halt geschrieben hast, im Vergleich zu diesen 3 Millionen Jahren. Und du siehst halt auch wunderschön die Eiszeiten da drin.
So. Aber, ich würde sagen, wir sind schon ein bisschen drüber heute.
Das sehe ich
auch. Thema gern noch ein bisschen vertiefen. Also, mein Punkt ist halt einfach nur, dass wir halt an einem Punkt angekommen sind, wo wir allmählich, wo es bei uns allmählich mal Klick machen sollte.
Ja. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwas Großartiges Neues erzählt haben für die Leute.
Nö, aber ich hoffe, dass wir es trotzdem einigen ins Gedächtnis gerufen haben.
Nee, ich glaube, man müsste jetzt alle fünf Tage oder 6 Tage jedem nochmal sagen, hey Junge, Klimawandel, jetzt. Jedem auf der Welt.
Jedem.
So. Und vor allem solchen amerikanischen Präsidenten.
Hoffentlich einfach einen neuen wählen.
Ja, meinst du, es kommt was Besseres nach?
Wahrscheinlich nicht. Aber gut, dann würde ich sagen...
Oh, das bringt mich zu meinem nächsten Thema für nächste Woche.
Ja.
Weil nächste Woche, also nicht nächste Woche,
Nächstes Thema.
Würde ich ja gerne über Wahlsysteme reden.
Oh ja, gerne.
Und da habe ich auch schon ein bisschen was rausgesucht.
Also auch zum amerikanischen?
Zum amerikanischen, zum deutschen, zum europäischen Wahlsystem. Und ich habe mal geguckt, was hier so das wirklich volksnahste Wahlsystem wäre, was man halt irgendwo praktiziert wird. Aber dazu beim nächsten Mal mehr.
Okay, dann bedanke ich mich für alle, die zugehört haben. Bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast.
Ich danke dir für deinen Vortrag.
Dann mache ich vielleicht nochmal ein separates Ding zum grüner Fliegen. Weil das fand ich nämlich auch noch sehr interessant, konnte es jetzt aber leider nicht anschneiden. Könnte aber für die nächsten Jahre auch sehr interessant werden.
Bin gespannt.
Gut. Dann
tschüss.
Dankeschön und ciao.